Das sind 80%. Okay, perfekt. Das heißt, ihr seid hier vor Ort schon mal, glaube ich, sehr gut im Thema. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal mit so einer kleinen Begriffsdefinition anfangen und nochmal so ein bisschen technisch auf das Fediverse gucken und was das überhaupt ist. Und am besten kann man das so ein bisschen mit E-Mail vergleichen. Wir haben jetzt hier unsere beiden Leute, wir haben Alice und wir haben Bob, die kennen wir miteinander. Und nehmen wir mal an, genau, es sind zwei Menschen, das sind unterschiedliche Server, das erkennen wir auch ein bisschen an den URLs, die da genutzt werden. Und wir haben was ganz Praktisches, Alice möchte nämlich Bob gerne zur GPN einladen. Aber es ist natürlich die Frage, wie erreicht jetzt Alice Bob? Ich habe ja schon gesagt, E-Mail ist so ein bisschen, ich sag mal, das Oldschool-Beispiel, aber das passt ganz gut zum Fediverse. Normalerweise wäre es nämlich so, Alice schickt Bob quasi eine E-Mail und sagt halt, egal von welchem Anbieter sie irgendwie unterwegs sind, es klappt trotzdem, also die E-Mail kommt trotzdem an, weil es halt ein gemeinsames Protokoll ist. Aber das Problem ist halt an so einer E-Mail, dass der Inhalt von so einer E-Mail ist ja meistens Text oder HTML. Das heißt, da wäre dann irgendwie so eine Nachricht mit, hey Bob, kommt zur GPN, die findet dann und dann statt an diesem Ort. Und das ist ja erstmal cool, dass das funktioniert. Die Herausforderung ist da natürlich, das ist ein Termin. Aber das Wann und Wo und auch vielleicht das Was ist quasi in diesem Text versteckt. Das heißt, wir können das nicht maschinenlesbar irgendwie auswerten. Und außer es gibt noch einen Anhang bei dieser E-Mail drin, kann ich halt auch mit diesem Text, den ich bekommen habe, den kann ich nicht einfach so umwandeln in zum Beispiel einen Kalendereintrag. Fediverse ist das Ganze ein bisschen anders. Hier haben wir wieder Alice und Bob. Alice ist versteckt von unserem Link-JSON-Objekt. Dort wäre es nämlich so, wenn Alice Bob einladen würde, dann würde das so aussehen, dass quasi ein Event verschickt wird. Und in diesem Event steht ganz klar drin, es gibt einen Namen, es gibt ein Startdatum, es gibt ein Enddatum, es gibt einen Status, es gibt irgendwie eine Kategorie und ganz viele andere Sachen. Das heißt also schön maschinenlesbar aufgearbeitet als Link-JSON. Und das schickt dann quasi Alice an Bob, wenn sie quasi sagt, hey cool, es gibt dieses Event. Und Bob kann dann einfach dieses Objekt lesen, was Bob bekommen hat. Und weiß halt, okay, es handelt sich hier wirklich um einen Termin und nicht um, was weiß ich, nur eine Info, dass mal wieder man Spam bekommen hat oder irgendwas anderes und kann damit quasi direkt weiterarbeiten. Zum Beispiel, dass man das automatisch im Kalender reintun kann. Und diese Parallele ist, glaube ich, ganz spannend, weil das Fediverse funktioniert so ein bisschen wie E-Mail. Das heißt, wir haben quasi Inboxes, wir haben Outboxes. Natürlich ganz simpel runtergebrochen, weil dafür reicht die Zeit dann doch nicht, um auf alles einzugehen. Und dort werden quasi einfach Informationen hin und zurück geschickt, solange quasi eine Verbindung zwischen diesen Akteuren in dem Fall besteht. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was ist wirklich der entscheidende Unterschied, wenn ich diese maschinenlesbaren Daten habe. Zu so vielen GPNs wird man ja nicht eingeladen und die passiert ja eh nur einmal im Jahr. Wir haben jetzt hier wieder quasi auf der einen Seite nur die Textinfo, auf der anderen Seite unsere strukturierten Daten. Und der Vorteil ist natürlich, wenn wir diese strukturierten Daten haben und ich zum Beispiel mehr als nur einen Termin habe, weil häufig ist es ja so, dass ich dann doch mehr Termine irgendwie sehen kann als nur zur GPN, mich interessiert ja irgendwie alles, was passiert, dann kann ich die zum Beispiel nach Startdatum filtern, weil ich habe sie ja semantisch aufgearbeitet. Ich kann aber auch nach Entfernung filtern, weil ich weiß nicht nur, wann Sachen passieren, sondern ich weiß vor allem auch wirklich, wo sie passieren, weil die HFG ist vielleicht, wenn man in Karlsruhe wohnt, ist das ein Begriff. Ich komme aus Flensburg, da ist das alles ein bisschen weiter weg und trotzdem weiß ich dann genau, wo was stattfindet. Wenn das jetzt rein wieder quasi in dieser Analogie mit dem E-Mail passieren würde, wäre das sehr schwierig. Und ich kann natürlich auch noch nach weiteren Sachen, die wir uns selber ausgedacht haben, filtern, zum Beispiel nach Kategorien, die wir selbst definiert haben und komme damit quasi sehr viel weiter. Jetzt kann man sich natürlich sagen, okay, wir haben ja in diesem ersten Schritt über diese Link-JSONs gesprochen. Das ist ja erstmal dieses Datenformat. Dafür brauche ich ja erstmal nicht diese Inboxes und diese Outboxes. Das stimmt. Der Vorteil ist im Fediverse, dass wenn dem Beispiel folgt ja Bob Alice und sagt, hey, gib mir einfach alle Termine, die du hast, dass wenn Alice dann irgendetwas ändert, dass sie dann quasi diese Änderung auch direkt rausschickt. Das heißt, wenn es jetzt heißt, okay, die Orga verschiebt den GPN-Start, das sollte doch nicht mehr um 14 Uhr, sondern um 16 Uhr losgehen, dann quasi wird so direkt ein Update verschickt und man hat halt quasi so ein lebendiges Objekt, kann man quasi sagen, wo man diese Updates nachvollziehen kann, und da nicht dann irgendwie verloren geht. Gut, das jetzt erstmal so, das waren die Grundlagen vom Fediverse, technisch gesehen, aber wie sieht das denn jetzt in der Realität aus? Und zwar die Realität ist in dem Fall, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Services. Es gibt zum Beispiel Mastodon, das ist aktuell der größte. Da geht es halt um Shitposts und Kurznachrichten und alles andere Mögliche. Der zweitgrößte Dienst ungefähr ist Pixelfeed. Da geht es halt dann eher um Bilder teilen ich sag mal alles Visuelle, aber halt was quasi Bildfokussiertes. Und dann gibt es natürlich auch sowas wie PeerTube. Das ist, glaube ich, so das drittgrößte ungefähr, jetzt rein von der Kategorie her, wo es dann so um Bilder geht. Aber natürlich gibt es von vielen Sachen auch immer Abwandlungen. Also in diesem Microblogging-Bereich, wo Mastodon ist, gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Sachen. Genau, aber darum soll es heute nicht gehen, weil wir müssen nicht einfach nur Social Media machen mit diesen Diensten, sondern wir können auch ganz viele coole andere Sachen machen. Warum nochmal ist das möglich? Naja gut, wir haben halt quasi eine Sprache. Die Sprache ist in dem Fall in ActivityPub, das ist ein W3C-Standard, so wie HTML, definiert, quasi festgelegt, und das sagt quasi, wir schicken diese Link-JSONs in diesen In- und Outboxen, wie gesagt, sehr vereinfacht. Und das heißt, wir können diese ganzen Dienste untereinander miteinander irgendwie reden lassen. Heißt ganz konkret, ich kann in Mobilizon ein Event einfliegen und kann dann von Mastodon einem Mobilizon-Account folgen, und dann sehe ich quasi das Event trotzdem. Ich sehe es vielleicht nicht mehr so schön, aber darauf können wir gleich nochmal eingehen. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn auf PeerTube ein Video hochgeladen ist, dann kann ich darunter einfach kommentieren von meinem Mastodon-Account. Das ist natürlich auch ganz cool. Ich habe jetzt einfach mal ungefähr 10 Projekte mitgenommen, die aus diesem, ich sag mal, typischen Social-Media-Bereich so ein bisschen ausbrechen, und würde da einmal kurz ein bisschen drauf eingehen, um so ein bisschen zu zeigen, was für eine Bandbreite es dort geben kann. Genau, das erste ist Encyclia. Encyclia ist ein Projekt, wo man quasi Org-IDs folgen kann. Org-IDs in dem Fall sind sogenannte IDs, die WissenschaftlerInnen bekommen können, wo dran sie quasi einmal sammeln können, die man quasi hinterlegen kann bei wissenschaftlichen Publikationen. Das ist vor allem deswegen spannend, weil die natürlich häufig umziehen, gerade unterschiedliche Sprachen auch immer schwierig sind, die genau richtige Person zu finden und das dabei zu haben. Das heißt also, damit kann man halt einfach anderen Wissenschaftlern folgen, und das basierend auf einem System, was es schon gibt. Das zweite ist Manifold. Manifold ist eine Verwaltungssoftware für 3D-Druckdateien oder generell 3D-Dateien. Das heißt, man kann dort verschiedene Dateien entweder selber pflegen, hochladen, in Sammlungen machen. Das Ganze funktioniert natürlich wie immer auch über verschiedene Installationen hinweg und kann dort quasi einfach Sachen verwalten. Genau, ich glaube, das Motto ist da Organize and Share Your 3D-Print-Files. Das dritte Projekt ist Wanderer. Das wäre vielleicht so eine Komoot-Alternative. Dort kann man quasi Routen, die man gewandert ist oder die man Rad gefahren ist, quasi einmal selber hinterlegen. Man kann dort aber auch nach anderen Routen sammeln. Das heißt, gerade wenn man sich inspirieren lassen möchte, ist das eine wunderbare App und bietet einem dort viele Vorteile. Genau, man kann so ein bisschen sagen, das ist so eine Alternative zu Komoot, die auch ich sag mal, in so einem Entitification-Prozess sind, weil sie gerade erst von so einer VC-Firma gekauft worden sind. Das heißt also, das ist natürlich auch dann schön oder traurig natürlich der Grundanlass, aber dass es dort halt Alternativen gibt. Das nächste Projekt geht so ein bisschen in die Richtung, unterscheidet sich dann aber doch, ich sag mal, von der Detailtiefe. Und zwar, da geht es nämlich darum, dass man eher seine Fitness-Workouts quasi speichern kann. Also es sind dann quasi eher Laufrouten als die entspannte Wanderroute. Und wo man quasi gegenseitig sich auch irgendwie kommentieren kann und schauen kann, auf was für einem Stand man ist. Genau, Bandwagon ist mal so ein Projekt, was in eine ganz andere Richtung geht. Und zwar, da geht es darum, quasi eine offene Community-Plattform zu schaffen, wo vor allem MusikerInnen quasi ihre Inhalte, also ihre Songs quasi hochladen können. Und da kommen wir auch schon in den Bereich, den ich sehr spannend finde, weil da geht es nämlich auch darum, dass quasi zukünftig diese MusikerInnen dann auch in der Lage sein werden, ihre Musik selber zu verkaufen. Also, dass sie quasi wirklich selber den Verkauf quasi machen können. Und das ist natürlich so eine Idee, die gab es, glaube ich, bei Bandcamp schon mal, so heißt so ein bisschen der proprietäre Nachfolger. Nur halt, dass man dort halt viel mehr Kontrolle hat und die KünstlerInnen dann halt auch selber quasi Geld verdienen können. Jetzt geht es quasi nochmal um so ein Projekt in so eine ganz andere Richtung. Und zwar nämlich, wir haben ja so ein bisschen den Nachteil, dass wir ja diese ganzen Installationen haben. Das heißt, wir haben nicht nur diese unglaubliche Vielfalt an unterschiedlichen Software, sondern die kann halt auch jeder einfach selber zum Laufen bringen. Denn im Gegensatz zu AT Proto ist es so ein anderes Protokoll. Es ist halt mit sehr überschaubarem Aufwand möglich, so ein eigenes Projekt zum Laufen zu bringen. Klar, wenn man tausende User hat, dann wird es natürlich auch irgendwann schwierig. Und da ist natürlich eine Herausforderung, wie kriege ich vielleicht alle Inhalte mit, die es gibt? Weil ich muss ja auch diese ganzen unendlich vielen anderen Softwaren kennen oder Installationen kennen, damit ich auch wirklich weiß, welche Inhalte dort existieren. Und dafür gibt es tags.pub, das nennt sich so, ist so eine Art Relay. Das heißt, dort kann man einem Hashtag folgen über den kompletten Feediverse hinweg und alle quasi Instanzen, die dieses Relay kennt, quasi werden dann dort diese Inhalte geteilt. Das heißt, um jetzt bei diesem Beispiel zu sein, es gibt dort quasi einen User, der heißt @gpn24@text.pub. Und wenn ihr dem folgt, zum Beispiel auf Mastodon, Miski oder wo auch immer, würdet ihr quasi dort alle Inhalte geteilt bekommen, die dann öffentlich geschrieben werden und die halt dieses Relay kennt. Natürlich kann man dieses Relay auch einfach blockieren. Das folgt natürlich auch, ich sag mal, gewissen Konventionen. Genau. Das Ganze wird gebaut von der Social Web Foundation. Das ist eine gemeinnützige Einrichtung in den USA, aber die Server stehen in Kanada. Dann das Loops-Projekt ist quasi eine Art TikTok für das Feediverse. Das heißt, da geht es darum, hochkant Kurzvideos zu teilen. Das Ganze ist noch sehr am Anfang und unterscheidet sich auch quasi von PeerTube. Da geht es, ich sag mal, eher um dieses klassische YouTube-Langformat-Videos, die man dann teilen kann. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu aus meiner Sicht so ein bisschen sehr spannenden Projekten, und zwar nämlich einmal Flohmarkt. Flohmarkt ist eine Kleinanzeigenplattform, die föderiert ist. Das heißt, man kann dort quasi Anzeigen machen, die entweder einen Ort haben oder, wenn man deutschlandweit verschickt, quasi ein bisschen weitergehen, und kann dort quasi Sachen, die man nicht mehr haben möchte, verkaufen oder inserieren. Das Spannende bei Flohmarkt ist auch, dass es da nicht nur darum geht, quasi die Angebote irgendwie ins Feediverse zu bringen, sondern dass auch der komplette Prozess, der danach passiert, also dieses in Kommunikation mit der Verkäuferin treten, zum Beispiel dann auch über föderierte Dienste funktioniert. Das heißt, wenn ich eine Anzeige auf Flohmarkt sehe, kann ich auf zum Beispiel Mastodon oder Miski oder wie auch immer, kann ich quasi dem Verkäuferin schreiben und sagen, ich hätte gerne das, und dann kann man quasi in so eine Aushandlung kommen. Genau, das ist ein Projekt, an dem ich auch mitgearbeitet habe. Das ist so gesehen kein ganz richtiges Feediverse-Projekt, weil es baut auf Mobilizon auf, also es ist eine Terminplattform, aber es ist sehr stark opinionated, was halt quasi die Oberflächen angeht und welche Möglichkeiten es gibt. Zum Beispiel events.dday.org läuft damit, oder auch tavias.de, das ist quasi die Instanz von einer kleinen Gemeinde in Schleswig-Holstein, nämlich dem Amt Süderbrarup, für das wir das gebaut haben, läuft damit. Und da ist halt wirklich der ganz starke Fokus, wie können wir eine Software nehmen, die schon föderiert, und können dann darauf schauen, wie können wir vielleicht noch andere Sachen quasi einbinden, damit es halt möglichst einfach wird, das zu benutzen. Und dann ist das so ein bisschen das letzte Projekt, was ich vorstellen möchte. Das ist so eine Software, die quasi erst diese Woche fertig geworden ist, und zwar nämlich das Menuverse. Das Menuverse löst nämlich das große, komplizierte und wichtige Problem, was gibt es heute in der Kantine oder Mensa zu essen, was tatsächlich auch, ich sag mal, für jemanden wie mich, der kein Gluten essen kann, tatsächlich sehr spannend ist. Wenn dort nämlich endlich mal semantische Daten hinterlegt sind, kann ich nämlich direkt filtern und sagen, okay, heute lohnt sich's gar nicht oder ich muss vielleicht woanders hin. Ich hoffe auch noch bis zum Ende der GPN, die GPN-Küche dort irgendwie reinzukriegen. Aber das ist noch ein Side-Project, wo ich schauen muss, ob ich das schaffe. Das heißt, hier ist das Besondere, die Software besteht quasi aus zwei Teilen. Man hat halt einmal die Shop-Software, da sind quasi die Gerichte angelegt und gepflegt. Und dann gibt es quasi noch eine Marketplace-Software, so ein bisschen wie bei Flohmarkt, wo man quasi die ganzen Shops oder die ganzen Kantinen oder Mensen um einen herum sehen kann. Und dann kann man quasi filtern nach Entfernung, Allergene, Inhaltsstoffe. Und das Ganze basiert auf einem Feediverse Enhancement-Protokoll. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Genau, was haben diese Projekte alle gemeinsam? Die sind alle Open Source, in der Regel auch AGPL. Das heißt also, die Software kann eigentlich so einfach weggenommen werden. Man kann sie halt immer selber hosten, und vor allem, sie sind auch alle interoperabel. Genau, was passiert denn, wenn jetzt, ich sag mal, Mastodon das Event nicht kennt? Weil warum erwähne ich Mastodon so viel? Sehr viele Leute im Fediverse sind auf Mastodon. Ist bei vielen, ich sag mal, von diesen Forks aber ähnlich. Es gibt dort quasi so einen Standard, so ein bisschen wie E-Mail. Das heißt also, das nennt sich so eine Art Type Note. Das heißt also, man schickt immer auch noch so eine Übersetzung mit rein, damit man zumindest diese schönen strukturierten Daten einmal runterbrechen kann in irgendeine Textform und das übersetzen kann. Ich habe ja gerade eben schon dieses Fediverse Enhancement Proposals erwähnt. Das ist natürlich so ein bisschen die Herausforderung. Also jeder kann sich ja eine Software ausdenken, wie zum Beispiel ich mit dem Menuverse. Es gibt ganz viele unterschiedliche Softwaren. Und da muss man sich auch nicht streiten, weil das ist ja der Vorteil. Ist ja egal, welche Software man benutzt, es müssen nur die Daten gleich sein. Und das ist natürlich der Knackpunkt. Wenn ich jetzt sage, hey, bei mir gibt es nicht Startdate, sondern bei mir gibt es Beginning of Event Date, dann funktionieren ja diese Formate nicht mehr ordentlich. Und deswegen gibt es diese FIPs, das heißt, wenn ich eine Idee habe, kann ich ein FIP einreichen, es gibt eine Diskussionsphase, danach wird es dann implementiert und dann ist es ein de facto Standard. Das heißt, wenn wir so ein bisschen drauf gucken, könnte man sagen, es gibt keine zentrale Behörde, das ist auf jeden Fall schon mal klar. ActivityPub als Grundlage mit diesen In- und Outboxen steht fest, aber diese Datenformate nicht. Und ich glaube, man kann das am besten so als kooperative Duocracy beschreiben. Das heißt also, die Leute sind schon sehr motiviert, sich irgendwie abzusprechen, was diese Datenformate angeht. Aber am Ende des Tages ist es schon halt so, ich sag mal, liegt der Fokus darauf, wer sich irgendwie durchsetzen kann und am meisten Traction hat mit seinem Projekt. Ich glaube, wichtig ist dabei so ein bisschen, wir sollten, glaube ich, das Momentum nutzen, was wir gerade haben. Ich glaube, für viele Leute ist gerade so ein bisschen der Fokus mit, oh, wir haben dezentrales Social Media. Für mich aus dieser technischen Sicht ist es, oh, ganz viele Leute fangen an, semantische Daten zu benutzen, sie wissen es halt nur nicht. Und das ist halt super spannend, weil damit können wir halt ganz viel machen. Besonders aus dieser ökonomischen Perspektive ist, glaube ich, Flohmarkt ein sehr gutes Beispiel für, was alles möglich ist. Und da ist tatsächlich bei mir so ein bisschen die Frage, warum nicht zum Beispiel E-Commerce als nächstes, weil mit diesem Fediverse Enhancement Protokoll, auf dem auch das Menuverse ist, könnte man auch einfach E-Commerce nachbauen, aber man könnte auch Leihläden online bringen oder lokale Shops, Produktion oder digitale Dienste. Das heißt also, semantische Daten sind die Zukunft, hoffentlich. Was kann das Fediverse? Auf jeden Fall sehr viel mehr als Social Media. Um zum Anfang zurückzuklären, wir können damit ganz wunderbare Zukünfte bauen, wenn wir nur wollen. Genau, von meiner Seite aus danke für die Aufmerksamkeit und ich bin auch im Fediverse, falls ihr noch Fragen habt.